Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Einen gesegneten Nachmittag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben nun die Verbindung zu unserem Referenten, Dr. Reinhard Pichler. Er spricht über das Thema das Leben teilen, das auch das Motto unserer Missionswoche ist, besonders über das Begleiten von Kranken und Sterbenden. Einen schönen Nachmittag, Herr Pichler.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Tut mir leid die Verspätung, aber der Zug ist nicht schneller gefahren und jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam eine Stunde verbringen können. Es geht jetzt im ersten Teil der Sendung darum, wenn ich einen Sterbenden oder einen Schwerkranken zu Hause habe, geht es darum, wie kann ich für ihn gut da sein. Und all diejenigen, die in der Krankenbegleitung sind oder die einen Kranken zu versorgen haben, die wissen, das Wichtigste für den Schwerkranken, für den Sterbenden ist Zeit. Und man kriegt das selbst auch ganz intuitiv mit, weil man weiß, man wird diesen lieben Menschen nicht mehr lange haben. Und deshalb nimmt man sich überraschend viel Zeit und überraschend gerne viel Zeit. Und es ist beeindruckend, wie man Menschen sieht, die sich aufopfern für den Kranken. Und es ist, glaube ich, so wichtig, dass man das auch schätzt und dass man auch weiß, wie kostbar diese letzte Lebensphase ist. Ja. Und es geht einfach darum, in dieser Phase des Sterbens auch noch Dinge zu regeln. Und deshalb ist es wichtig, wahrzunehmen, was könnte der Schwerkranke oder Sterbende brauchen? Was hätte denn ich gerne? Wie würde ich mir eine Sterbebegleitung wünschen oder eine Begleitung von einem Schwerkranken? Was sollte der Mensch, der mich dann pflegt, der mich tröstet, der bei mir ist, der mich wickelt, das heißt natürlich in der Fachsprache, der die Schutzeinlage wechselt, weil ich bin ja kein Kind, sondern ich bin ein alter Mensch und ich behalte bis zum Schluss meine Würde, auch wenn ich nicht mehr aufstehen kann, auch wenn ich nicht mehr allein aufs Klo gehen kann, auch wenn ich nicht mehr alleine essen kann, auch wenn ich nicht mehr alleine trinken kann. Was wünsche ich mir an Begleitung? Soll der mich begleitet, immer bei mir sein oder selten? Soll mich der mehr in Ruhe lassen oder soll er fast dauernd an meinem Bett sitzen? Was passiert, wenn nicht das geschieht, was ich mir erhoffe und erwünsche? Was geschieht, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Begleiter? Also, das sind, denke ich, die ersten Fragen, die man sich stellen kann. Und wenn man sich die stellt, dann wird es einem auch leichter fallen, ein guter Begleiter zu sein. So, die zweite Frage ist, die geht noch tiefer. Was denke ich selbst über das Sterben? Wenn ich es mal aussuchen kann, wie möchte ich sterben? Und in dem Fall können wir uns nur aussuchen, langsam und lange zu sterben, weil wenn wir durch einen Unfall plötzlich aus dem Leben scheiden, das kann man sich nicht aussuchen. Aber wenn ich eine länger dauernde Krankheit habe oder wenn ich schon sehr, sehr alt bin und einfach aufs Sterben warte, dann kann das schon eine gute Vorbereitung sehr sinnvoll machen. Also wie möchte ich, wenn ich alt und krank bin, wie möchte ich da gerne meine letzten Lebenswochen oder letzten Lebensmonate gestalten? Und es ist gut, auf drei Dinge zu achten, wie ich mir das Sterben in den letzten Lebensmonaten vorstelle, wenn ich noch ansprechbar bin, wenn ich noch geistig fit bin und nur körperlich krank, ist natürlich die Voraussetzung. Das eine ist der Rückblick auf mein Leben. War alles gut, so wie es war? Und das, was nicht gut war, was mache ich damit? Kann ich das entweder so stehen lassen oder kann ich es mir verzeihen? Kann ich es anderen verzeihen? Kann ich es Gott verzeihen? Also Sie merken, die Schuldfrage am Krankenbett ist sofort vorhanden. Kann ich loslassen von den lieben Menschen, von den Erfahrungen, von den Orten, von all dem, was mir wichtig geworden ist? Gelingt es mir, mich jetzt schon zu verabschieden, ohne dass ich mich schon jetzt fix verabschiedet habe und keinen Kontakt mehr haben will? Dieses immer wieder neue Verabschieden, das täglich neue Verabschieden. Also die drei Dinge, nochmal kurz zusammengefasst, sind der Rückblick auf mein Leben. War es in Ordnung, so wie es war? Da kommt auch die Sinnfrage dazu. Hat mein Leben einen Sinn gehabt? Und wenn es Phasen gegeben hat, wo es keinen Sinn gehabt hat, kann ich das jetzt auch so stehen lassen, dass es keinen Sinn gehabt hat? Oder sehe ich im Rückblick den roten Faden in meinem Leben, der vielleicht auch gerissen ist, mehrfach gerissen, vielleicht mal ein Stück war, wo kein roter Faden war, dann habe ich immer wieder aufgenommen, den roten Faden, und es ist weitergegangen. Dann der Umgang mit der Schuld, die Wahrheit am Krankenbett, der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist die Frage der Lebensangst und der Todesangst. Fast jeder Schwerkranke, fast jeder Sterbende hat Ängste. Und zwar existenzielle Ängste, wo es eben im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht und wo fix ist, am Ende meines Lebens steht der Tod. Und hier kommt dann sofort die Frage, und was ist danach? Die Hoffnung auf das ewige Leben. Im Blick auf das Angesicht Gottes. Kann ich einfach vertrauen, dass Gott der barmherzige Gott ist, der mich unendlich liebt und der mich mit offenen Armen empfängt, egal wie mein Leben war, egal wie brüchig meine Biografie war, egal wie wenig Sinn ich hier im Leben gehabt habe und egal wie viel Schuld ich noch zu tragen habe. Wenn mein Leben sinnvoll war, wenn im Rückblick meines Lebens vieles gut gelungen ist, ich für vieles dankbar bin, wenn ich alle Schuld und alle Sünden gebeichtet habe, wenn ich mich versöhnt habe mit den Menschen, so gut ich es konnte, wenn ich mich in meiner Angst zu Jesus und Maria flüchte und wenn ich fest glaube auf ein Leben danach, dass Jesus mich zu sich aufnehmen wird, vielleicht über einen kleinen Umweg übers Fegefeuer, aber dann doch ganz zu ihm, in der großen Hoffnung, dann bleibt es trotzdem in diesen letzten Wochen, Tagen, Stunden die innere, bange Frage: Habe ich zu Recht geglaubt? Kann ich Gott trauen? Ist es wirklich wahr? Hält mein Glaube? Also diese zentralen Lebensthemen von Sterbenden werden auch für eine Begleiter wichtig sein. Und hier können sie Leben teilen, im Sterben Leben teilen. Dieses Leben teilen heißt, ich begleite ihn in diesen ganz zentralen Fragen auf seinem Weg. Ich rede mit ihm über Gott, ich rede mit ihm über seine Geschichte, über sein Leben, über seine schwierigen Phasen, über seine schönen Phasen. Ich rede mit ihm über seine Ängste. Und ich rede mit ihm viel über den Himmel. So wie er es halt kann und mag. Oft werde ich dann gar nichts mehr reden. Ich werde nur noch schweigen, ihm die Hand halten, den Sterbenden streicheln, wo er es gern mag. Das zeigt er mal schon mit und ohne Worte. Und ich werde ihm vermitteln, du bist nicht allein. Du bist jetzt nicht allein, du bist im Sterben nur dann allein, wenn du allein sein willst. Und du bist im Himmel nicht allein. Zwei Dinge noch zur Berührung und zum Alleinsein lassen. Das eine ist, wenn Sie einen Sterbenden nicht so gut kennen, also wenn es nicht ein ganz naher Verwandter ist, und der zuckt zurück, wenn Sie ihn die Hand nehmen oder wenn Sie ihn streicheln wollen, dann lassen Sie es. Dann hält er die Berührung nicht aus. Sie können es noch später ein zweites Mal vorsichtig probieren. Wenn er dann wieder zurückzuckt und offensichtlich vermittelt, er erschreckt sich, er mag das nicht, es ist für ihn unangenehm, dann einfach lassen. Ganz oft liegt da ein Gewaltmissbrauch oder auch ein sexualisierter Missbrauch dahinter, dass diese Menschen das nicht vertragen. Bis hinein ins Sterben nicht. Und der zweite Punkt, es gibt Menschen, die wollen alleine sterben. Die warten drauf, bis der Angehörige endlich aufs Klo muss und kurz das Krankenzimmer verlässt, dass er in dem Moment sein Leben aushaucht. Es gibt Menschen, die schicken alle Angehörigen, die um das Bett versammelt sind, weg hinaus, um unbemerkt sterben zu können. Sie wollen allein im Angesicht Gottes auf Gott zugehen. Sie wollen diesen letzten Weg allein machen. Auch das ist zu respektieren. Auch wenn wir als Hinterbliebene, die bleiben noch auf der Welt, uns schwer tun und das gar nicht mögen. Wenn es auch für uns als Hinterbliebene wichtig wäre, zu bleiben und beim Tod dabei zu sein. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, zu vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt für den Sterbenden aussucht. Und auch, dass der heilige Josef, der Patron des Sterbenden, immer dabei ist, dass der ganze Himmel dabei ist beim Sterbenden. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das Leben teilen heißt auch die Bedürfnisse von Sterbenden teilen. Und da geht es um Basisbedürfnisse wie Schmerzen. Wie gehe ich mit Schmerzen um? Wie gehe ich mit der Erschöpfung um? Der Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Das heißt in der Fachsprache Fatigue, also französisch für müde. Und diese Ermüdungszustände sind auch zu respektieren. Es gibt dagegen Medikamente, aber gerade wenn jemand im Sterben ist und viele Schmerzen hat, dann ist es gut, wenn er mehr schlaft. Außer er sagt, ich möchte mehr wach sein. Dann kann man dagegen Medikamente geben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Sterbende und der Schwerstkranke immer so ein Durstgefühl hat. Er verträgt aber nichts mehr zu trinken. Und dann ist es schlecht, auch ihm was zu trinken zu geben, weil er kann es auch nicht mehr gut verarbeiten, verstoffwechseln. Hunger hat er meistens nicht und Hunger ist auch nicht mehr dann das Wesentliche. Also das Schlimmste ist, wenn der Sterbende für die Angehörigen noch was essen muss, damit die glauben, es geht ihm eh bald wieder besser. Also bitte nichts ihm zu essen geben, wenn er nichts essen will. Und dieses Durstgefühl, wenn er was trinken will, dann ihm was zu trinken geben. wenn er das erbricht oder nicht mehr schlucken kann, dann ihm nichts zu trinken geben. Es ist kein Lebensrecht, ihn noch bis zum Schluss zu hydrieren, wie das heißt, sondern er verdurstet nicht, sondern der Sterbende braucht am Schluss nichts mehr zu trinken. Allerdings dieses Mundtrockenheitgefühl, das ist so quälend, und da geht es darum, eine Mundhygiene durchzuführen, die ihm gut säubert und die ihm befeuchtet. Auf keinen Fall ihm Zitronenstäbchen geben, weil diese Zitronenstäbchen, die man bekommt, sei es im Spital oder sei es zu Hause dann über die Apotheke, trocknen den Mund noch mehr aus und das Durstgefühl wird noch größer. Das Lutschen von Zitronenstäbchen ist eigentlich überholt, aber es gibt leider immer noch Leute, die keine Ahnung haben und die Zitronenstäbchen einem Sterbenden immer noch geben, weil sie glauben, sie tun was Gutes. Weiterer Punkt ist die Atmung. Der Sterbende kann sich nicht mehr viel bewegen und liegt dann immer mehr in seiner Stellung und die Lunge fällt dann immer mehr ein und er kann immer schwerer atmen. Deshalb ist eine Lagerung sehr wichtig. Das sagt Ihnen aber ohnehin der Palliativarzt oder die Palliativschwester, wenn Sie den Sterbenden zu Hause pflegen, wie man ihn richtig lagert. Und dann hat er natürlich viele psychische Bedürfnisse, der Sterbende und der Schwerstkranke. Nicht alleine gelassen werden, habe ich schon besprochen. Also all die Dinge, die ich eigentlich vorher gesagt habe. Ich würde bitten jetzt um einige Takte Musik und dann sage ich etwas zu den Sterbephasen, wo Sie auch als Begleiterin, als Begleiter das Leben wunderbar teilen können.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe zum Thema Das Leben teilen, Begleiten von Kranken und Sterbenden. Im ersten Teil ging es um die Frage, wie man einen Sterbenden oder eine schwerkranke Person zu Hause gut für sie da sein kann, welche Bedürfnisse die Sterbenden haben, dass man diese mit ihnen teilt, aber auch, dass man die Sterbenden und die Schwerkranken begleitet, mit ihnen über Gott, den Himmel und über ihre Ängste reden. Nun hören wir mehr über die Sterbephasen und ich darf Ihnen, Herr Dr. Pichler, nun wieder das Wort übergeben.
Ja, die Sterbephasen sind vielen bekannt von der Kübler-Ross, ist schon verstorben, die Dame. Ihr Verdienst war es, dass sie die Sterbephasen als erste beobachtet und genau untersucht hat. Man darf sich aber nicht an ihre Sterbephasen halten. Die sind einfach überholt und aus meiner Sicht schlicht und einfach falsch. Und wenn man auch weiß, wie sie gestorben ist und wie sie gelebt hat, ist es einfach kein Vorbild für Christen. Und daher sind die Sterbephasen auch für Christen so nicht anwendbar, aber eigentlich auch für den Menschen nicht anwendbar. Es gibt andere Menschen, die haben Sterbephasen dann weiterentwickelt, auch Trauerphasen, und an die halte ich mich eher. Also eine, zum Beispiel die Verena Kast hat Sterbephasen weiterentwickelt, oder Jörg Spiegel oder Patrick Warden, gibt es unterschiedliche Leute, die das dann wertfreier untersucht haben, weil die Kübler-Ross schlicht und einfach zu negativ ist. Also in der ersten Phase, wenn der Mensch sich im unmittelbaren Sterbeprozess befindet und weiß, dass er sterben wird und auch absehbar ist, wann er sterben wird, dass es eine Frage von Wochen ist oder vielleicht auch durchaus auch Monaten, aber auf jeden Fall es ist deutlich absehbar und es ist immer sich schlechter werden, dann ist es immer eine Erschütterung. Es ist immer ein Nicht-Wahrhaben-Können. Es ist immer zu früh. Auch wenn ich schon über 90 bin und auf den Tod warte und auch gesundheitlich schwer krank bin und viele Schmerzen habe, dann ist es auch dann zu früh. Selbst ich habe eine Frau mal beim Sterben begleitet, die jeden Tag gebetet hat, nachdem ich ihr die Kommunion gebracht habe, bitte, lieber Gott, lass mich endlich sterben, lass mich endlich zu dir kommen. Und wie sie dann wirklich in den Sterbephasen war, wie sie wirklich unmittelbar terminal, wie es eben heißt, gewesen ist, da hat sie nicht mehr gebetet, Herr, lass mich jetzt sterben. Sondern da war es dann existenziell, da war es dann wirklich intensiv für sie. Und auch da hat sie mich dann gefragt, warum jetzt? Warum nicht schon vor 5 Jahren und warum nicht erst in einem Jahr? Also die erste Phase erkennen Sie daran, dass jemand erschüttert ist, innerlich erschüttert. Und man kann dann sehr schnell auch zustimmen in dieser ersten Phase und kann sagen, danke Jesus, dass hier zu weit ist, ich bin bereit, nimm mich zu dir auf, es geht los, es ist in Ordnung. Aber dass es eben eine Verneinung ist, so wie die Kübler-Ross sagt, stimmt nicht immer. Kann hin und wieder sein, bei ungläubigen Menschen vielleicht, aber auch bei Gläubigen natürlich, aber es ist nicht so, dass das immer ist. Eher selten. Das meiste ist nicht wahrhaben können, erschüttert sein, innerlich sehr bewegt sein. Die zweite Phase ist dann die Phase des Auf und Abs, der Emotionen, des innerlichen Ringens, wo es darum geht, wie wird es jetzt werden? Was habe ich jetzt alles schon erledigt? Kann ich gut abschließen? Kann ich gut diese Welt hier verlassen? Und da wird es auf und ab gehen. Da wird Verzweiflung sein, da wird Angst sein, da wird Erschütterung sein, da wird Erleichterung sein, Entspannung, Zuversicht, endlich bald erlöst vom Leiden, Freude und dann wieder plötzlich Verunsicherung, Angst. Also in diesen ersten, in der ersten, die kürzer ist und die zweite Phase durchaus länger dauern kann, geht es einfach darum, dass sie nicht drüber trösten und nicht den Sterbenden bombardieren mit ihren eigenen Ängsten, sondern dass sie einfach da sind, einfach mit ihm mitgehen, seine Höhen und Tiefen. Dass sie einfach im Vertrauen Schritt für Schritt mitgehen. Ihm nicht allein lassen bei seiner Berg- und Talfahrt der Emotionen, bei seinen tiefen Ängsten und bei seinen Hoffnungen. Dass sie ihn trösten, ohne ihn drüber zu trösten. Also falscher Trost wäre, wird schon wieder, du wirst bald wieder gesund, das werden wir schon gemeinsam schaffen. Ja, wir werden schaffen, gemeinsam zu sterben, aber wir werden nicht schaffen, dass du wieder gesund wirst. Es ist eine Lüge und der Sterbende weiß genau, dass er nicht mehr gesund wird. Der spürt viel mehr, als wir glauben. Und wenn wir ihn falsch trösten wollen, ist das oft schlimmer für den Sterbenden, weil er dann auch noch sich denkt, oje, der Angehörige, der Begleitende, schafft es nicht, jetzt muss ich den auch noch stützen. Jetzt kann ich mich nicht um mich allein kümmern, um meinen existenziellen Prozess des Sterbens, sondern ich muss jetzt auch noch mich um den Angehörigen kümmern und muss noch vielleicht ein Schauspiel spielen, dass mir eh gut geht und dass eh alles lustig ist, damit sich der Angehörige nicht so sorgt. Also bitte, liebe Angehörige, Mut zur Wahrheit, Mut zum Hinschauen, wenn es terminal ist, also wenn es wirklich zu einem Ende geht, zu einem irdischen Ende, dann einfach das auch wacker tragen. Sie dürfen auch vor dem Sterbenden weinen. Sie dürfen auch Trauer zeigen, dass sie sich jetzt von ihm verabschieden. Sie müssen nicht die Starke sein. Das ist dem Sterbenden ganz sicher viel lieber, auch wenn er vielleicht auch erschüttert ist und auch weint. Aber weinen ist nie was Schlimmes. Weinen ist immer das, was frei fließen kann, ja? Dass sich was lösen kann. Dass die angestauten, unterdrückten Gefühle einfach sich lösen können. Also in der Phase der Emotionen einfach mitschwingen mit dem Sterbenden. Ihn schon auch begleiten und trösten und ihm stärken, wenn es passt, aber auch mit ihm weinen. Weint mit den Weinenden und trauert mit den Trauernden und freut euch dann auch, wenn er fröhlich ist. Die Sterbephasen sind übrigens ziemlich oft parallel mit den Trauerphasen des Begleiters und des nahen Begleiters und des Angehörigen. Die dritte Phase ist dann die Phase des Verhandelns. Da hat die Kübler-Ross noch am ersten den Punkt getroffen. Da geht es wirklich darum, was geht noch? Kann ich noch einmal mit dem Riesenrad fahren? Kann ich noch einmal mein Lieblingseis essen in meinem Lieblingseisgeschäft? Wird sich das noch ausgehen? Sperrt er noch rechtzeitig auf oder werde ich das nicht mehr erleben? Kann ich noch meine Enkeln sehen? Kann ich noch einmal Ungarn besuchen, weil mir das so ein wichtiges Land ist? Kann ich noch einmal telefonieren mit dem und dem, ja? Wenn ich nicht mehr viel sprechen kann und wenn mir das Sprechen schon mühsam ist? Kann ich noch einmal in die Augen meines geliebten Menschen schauen? Also das sind diese ganzen Fragen, wo es dann wirklich schon sehr existenziell wird in dieser dritten Phase und wo es auch oft ein Kampf noch ist, ja? Mit letzter Kraft nochmal aufstehen und irgendwas tun, auch wenn ich nachher komplett erschöpft bin. Da kann dann bei einigen Menschen noch so ein Lebenshunger kommen, dass sie das alles noch unbedingt schaffen müssen. Gerade bei jüngeren Menschen, die im Sterben liegen, die wollen dann noch alles erleben, was geht. Ja? Auch wenn nichts mehr geht. Sie merken gar nicht, dass nichts mehr geht. Die tun sich dann schwer mit dem Loslassen. Bei den Menschen wird dann auch der Todeskampf Ärger sein. Und wenn diese Phase das muss ich noch machen, das muss ich noch schaffen, dann gesättigt ist, wenn dann der Sterbende selber merkt, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist genug mit, das will ich noch, das will ich noch, jetzt geht's nur noch darum, den Blick wegzuwenden von dieser Welt hin in die neue Welt, nämlich in den Himmel, dann werden sie merken, und das ist für mich immer das Schönste und Tiefste bei der Sterbebegleitung, das ist das Beeindruckendste, was mich immer auch erschüttert als Begleiter. Und ich habe sehr viele Menschen beim Sterben begleitet. Der Blick weg von der irdischen Welt hinein in den Himmel. Und das ist dann diese vierte Phase. Wenn sie sich von einem Krankenbesuch eben von diesem Menschen verabschieden, dann, und er blickt noch in die Welt, wissen Sie, der kämpft noch und er ist noch in der dritten Phase. Wenn Sie aber dann wiederkommen und der hat einen anderen Blick, nämlich einen Blick bereits in den Himmel, wissen Sie, dass der Tod erstens nicht mehr weit ist und zweitens, dass er wirklich schon mit den Augen ganz zu Jesus schaut. Und das ist sehr, sehr kostbar. Weil es gibt für mich nichts Schöneres, als wie Menschen im Sterben zu sehen, die jetzt schon in den Himmel blicken. Die Verena Kast hat das nicht religiös formuliert, ein neuer Selbst- und Weltbezug, eine neue Sicht der Dinge, eine andere Sicht der Dinge, eben eine himmlische Sicht der Dinge. Nichtgläubige Menschen werden diesen Blick in den Himmel nicht ganz schaffen, und da ist es schon viel wert, wenn sie in dieser vierten Phase in eine Zustimmung hineinkommen, dass sie Ja sagen können zum Sterben, dass sie loslassen können und dass sie bereit sind, sich aufzumachen zu dem Ungewissen, was vor ihnen liegt. Ich stelle es mir furchtbar vor, sterben zu müssen, ohne zu wissen, wo ich hingehe, ins Ungewisse hineinzugehen, vielleicht ins Nichts hineinzugehen. Aber manche Menschen wollen das so bis zum Schluss. Deshalb stirbt auch der Stolz jedes Menschen, egal ob christlich oder nicht christlich, erst eine Viertelstunde nach dem Tod, sagt der heilige Franz von Sales. Weil manche Menschen sind so hartherzig, auch zu sich selber, dass sie sich nichts eingestehen können, dass sie schwach und bedürftig und auf die Barmherzigkeit angewiesen sind. Aber wer einen christlichen Weg gegangen ist, wer an Gott geglaubt hat in diesem Leben, der wird kurz vorm Sterben schon diesen Blick Richtung Himmel geschenkt bekommen. Auch auf die Fürsprache des heiligen Josef ganz oft. Ich bete auch immer für die Sterbenden ganz besonders intensiv zum heiligen Josef, dass er sie an der Hand nimmt und begleitet. Warum ist der heilige Josef der Patron der Sterbenden? Weil es nichts Schöneres gibt, als wie in der Hand von Jesus und Maria zu sterben. Und der heilige Josef ist ziemlich sicher, wir wissen es ja nicht, aber da können wir vertrauen drauf, weil er älter war als Maria und weil er zu der öffentlichen Zeit Jesu, also wie Jesus 30 war, schon offensichtlich nicht mehr gelebt hat, ist er ziemlich sicher in den Armen von Jesus und Maria gestorben. Und was gibt es für einen schöneren Tod, als wenn ich in den Armen von Jesus und Maria sterben kann. Und deshalb, weil Josef es geschenkt war, so einen wunderbaren Tod zu haben, ist auch er besonders zuständig, dass er auch sorgt, dass wir einen schönen Tod haben. Dass auch die Angehörigen an ihrer Seite Jesus und Maria wissen. Das ist nicht Einbildung, sondern Realität des Glaubens. Und das ist in der Lebenshilfesendung deshalb unbedingt Platz und Thema, weil es ein existenzielles Lebensthema ist, das uns alle mal treffen wird. Keiner entrinnt dem Tod, und wenn er sich jetzt schon in diesem Leben mehr mit dem Tod beschäftigt, ist die Chance einfach viel größer, einen gelungenen Tod zu sterben. Früher haben die Kirchenväter auch noch viel mehr von der Kunst zu sterben gesprochen, von der Ars Moriendi. Und da geht es einfach auch darum, sich oft mit dem eigenen Tod zu beschäftigen. Erstens hänge ich dann nicht so sehr an der Welt, wenn es mir noch gut geht und wenn ich gesund bin. Und zweitens bin ich hoffentlich jederzeit bereit. Was heißt bereit sein zum Sterben? Erstens, dass ich im Zustand der Gnade lebe, also dass ich keine schwere Sünde habe. Und wenn ich eine schwere Sünde habe, sofort den Vorsatz treffen, dass ich bei der nächstmöglichen Gelegenheit beichten möchte. Zweitens, irdische Anhänglichkeiten oder Dinge, die mich abhalten würden, mein Leben ganz Gott zurückzuschenken, unbedingt loszulassen. Also wenn es irgendwas gibt, wo ich sage, na, das möchte ich mitnehmen in den Tod, dann muss ich schauen, warum ist mir das so wichtig. Zum Beispiel Menschen, geliebte Menschen. Auch die muss ich ja dann loslassen, zumindest für eine Weile. Und drittens habe ich nach der Liebe gelebt, ja, weil Gott wird mich nach meiner Liebe fragen. Gott ist der, der mich nur anschaut mit Liebe, Damit fragt er mich nonverbal nach meiner Liebe. Am Ende unseres Lebens, im Angesicht Gottes, werden wir nach der Liebe gefragt. Ja, jetzt möchte ich Sie einladen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie gerne anrufen können und dass Sie gerne mit mir ins Gespräch kommen über Ihre Erfahrungen, wie Sie das Leben teilen am Ende des irdischen Lebens mit anderen. Ich freue mich über Ihre Anrufe und bitte um die Bekanntgabe der Telefonnummer.
Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16. Wenn Sie außerhalb von Österreich anrufen, können Sie uns mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Ich darf die erste Anruferin begrüßen, die Frau Anna. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich muss echt sagen, ich habe nur den letzten Teil jetzt gehört, aber ich bin 80 Jahre und früher war das ganz üblich, ich bin bei einem Bauern aufgewachsen, dass alle im Haus gestorben sind. Deshalb hat man das so sehr erlebt, dass das Sterben so etwas Natürliches ist. Und unsere Mutter ist auch im Haus gestorben und so friedlich. Und ich habe gesagt, wie die Mutter gestorben ist, hat mir so eine Freude überfallen, dass ich gesagt habe, mein Gott, jetzt trifft sie alles und ihre Lieben, lauter gläubige Leute. Und ich muss echt sagen, dass ich jeden Tag bete um eine gute Sterbestunde. Ich sage immer, Herrgott, lass mich alles in Ordnung bringen und dann magst du mich schnell haben.
Schön.
Damals, eben wie die Mutter gestorben ist, dann habe ich mich so gefreut, dass sie ihre Leute wieder trifft. Und ich freue mich aufs Wiedersehen. Und voriges Jahr ist mir mal nicht gut gegangen. Dann habe ich gesagt, Mutter, schau du auf mich. Ich habe auf dich geschaut. Und da bin ich felsenfest überzeugt. Ich vertraue ganz fest auf eine gute Sterbestunde, bete jeden Tag. Und ich spanne alle Verstorbenen jeden Tag ein Engel und Heiligen und unsere lieben Verstorbenen für alle anderen spannen sie ein. Das ist ganz wichtig, dass man die Verstorbenen einspannt und beten helfen, dass alle gut heimkommen.
Eben, der ganze Himmel möchte ja gern mitbeten, ja? Die sind dafür angestellt im Himmel, ne?
Engel und Heiligen und ja, genau, ja. Nein, richtig. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für eure Sterbebegleitung. Ist heute sicher oft nicht leicht, aber ganz eine schöne Aufgabe.
Stimmt. Dankeschön für den Anruf, Rana.
Bitte, für gut.
Für gut.
Danke, Frau Anna. Und nun in der Leitung haben wir die Frau Marie aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Büchler.
Grüß Gott.
Ja, mein Gatte ist im Jahr 2010 verstorben. Hm. Und wie ich es erlebt habe, es war am Kar-Samstag, also beziehungsweise am Samstag vor dem Ostersonntag. Man merkte überhaupt noch nicht, dass er sterben wird, auch am Sonntag nicht, obwohl er im Krankenhaus durch eine Lungenentzündung gelegen ist. Mhm. Und es waren die Kinder da, Enkelkinder, und wir haben noch geplaudert. Und während dem Besuch kam ein Pfleger oder wer es war herein und gab meinem Gatten eine Spritze. Ohne irgendetwas zu sagen, mein Gatte hat aufgeschrien, was tust denn du da? Ich glaube, das ist einer von seinen Söhnen, weil er so schlecht gesehen hat. Er hat fast niemand mehr, seine Augen waren so schlecht, dass er fast niemand mehr gesehen hat.
Ja.
Aber er war bei vollem Bewusstsein.
Mhm.
Und nächsten Tag in der Früh bekam ich vom Krankenhaus die Mitteilung, soll ich sofort kommen, er liegt im Stern.
Mhm.
Um 4 Uhr früh muss es gewesen sein, da war dann irgendwas, was sonst nicht zu erwarten war.
Ja.
Das Gute war, dass dann am Ostermontag die Kinder alle frei hatten und alle schnell kommen konnten. Und wir konnten uns noch verabschieden.
Ja.
Und wir hatten den Segen, dass die Stationsschwester das Angebot gemacht hat. Es ist ein Zimmer frei, weil hier können wir nicht bleiben. Wir sind hier 4, 5 Betten, aber in den einen Zimmer ist derzeit niemand. Ein Erstklassezimmer und er kann dort, wenn wir bei ihm bleiben möchten, bei ihm bleiben. Und so ein schönes Geschenk bekamen wir, aber leider nicht jeder.
Mhm.
Und was auch ganz übereinstimmt, ich habe leider erst später zugeschaltet mit den Zitronenstäbchen, da bin ich gleich hellhörig geworden. Das ist richtig, wie Sie sagten. Die Zitronenstäbchen waren für meinen Garten nicht das, was es gebraucht hat, sondern meinen Waschlappen, mit der es ganz nass gemacht habe und seine Lippen abgewischt habe, sein Gesicht und alles. Er hat am liebsten hätte einen Waschlappen hineingesaugt, weil er der Durst.
Ja.
Ja, das wollte ich als Zeugnis sagen.
Danke vielmals. Ganz ein wichtiger Beitrag. Alles Gute Ihnen und Dankeschön.
Danke auch.
Danke für den Anruf. Nun in der Leitung haben wir die Frau Christine aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Mutter ist Ende Oktober gestorben und am Freitag, also einen Tag vorher, war ich noch bei ihr und da ist sie das erste, ich kann mich nicht erinnern, dass sie sonst auf der rechten Seite gelegen ist, zur Wand hin. Aber da ist sie zur Wand hin gelegen und am nächsten Tag ist sie gestorben und da war sie auch dann zur Wand hin. Und da habe ich mir jetzt gedacht, weil Sie gesagt haben, der Blick dann aus der Welt, ob man das möglicherweise auch so vielleicht sehen kann. Die 24-Stunden-Pflege, die ist auch eine christliche, sie hat einmal eine Muttergottesstatue geschenkt. Vielleicht ist das irgendwie so gewesen, dass sie dann den Blick von uns eigentlich nicht mehr dann so gehabt hat, sondern eben weg von uns geschaut hat.
Ja, das kann wirklich sein. Sie haben ein gutes Gespür, ja. Also der Sterbende möchte dann auch vielleicht mehr für sich sein und deshalb dreht er sich dann auch mehr zur Wand, weil er einfach auch so beschäftigt ist mit sich und diese letzten Stunden und den letzten Dingen. Ne?
Also er war auch die letzte Viertelstunde seines Lebens war er auch alleine.
Ja.
Also mein Bruder hat noch gesagt, du, ich in einer Viertelstunde, also ich fahre jetzt auf den Friedhof und dann komme ich wieder. Das ist am Land, das ist nicht so weit weg.
Ja.
Aber sie ist da eben auch alleine gestorben und vielleicht das passt dann auch irgendwie dazu, nicht? Dass sie mit sich dann alleine war und dann eben sterben wollte oder konnte auch.
Ja.
Wie sie alleine war dann.
Stimmt, das kann gut sein, ja. Haben Sie recht. Danke für den Beitrag.
Ja, danke vielmals auch. Auf Wiederhören.
Danke für den Anruf, Frau Christine. Und wir werden nun zum Abschluss dieser Sendung kommen. Und ich darf Sie, Herr Dr. Büchler, um abschließende Worte bitten.
Ja, danke vielmals, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, dass Sie sich auch mit diesem ganz wichtigen Thema auseinandergesetzt haben. Und ich möchte Ihnen am Schluss noch als Begleiter, und jeder kommt vielleicht mal in die Situation, dass er begleiten wird, noch drei Gedanken mitgeben. Das eine ist, wenn der Sterbende oder auch sonst jemand weint, ja, der muss ja nicht sterbend sein. Wenn er irgendwie traurig ist, der andere, und er weint, ja, dann trösten Sie ihn nicht nieder, indem Sie sagen, hör auf zum Weinen, du machst mich ganz traurig. Das ist deshalb nicht hilfreich, weil der weint ja, weil er ganz bei sich ist und weil er sonst das alles unterdrücken müsste, und durchs Weinen kann das rausfließen. Und daher bleiben Sie einfach in seiner Nähe, wenn das der Weinende möchte, und seien Sie einfach nur da. Das Dasein ist überhaupt ganz entscheidend bei Trauerbegleitung. Dann das Zweite ist, wenn Sie merken, der Kranke, der Sterbende, der Trauernde ist ganz mit sich im Gespräch, in diesem inneren Dialog, dann geht es auch darum, ihn nicht zu stören in seinem inneren Dialog, sondern in der Nähe zu sein, jetzt durchaus auch jederzeit rufbar zu sein, aber nicht inzwischen zu telefonieren oder einfach geistig abwesend zu sein, sondern wenn es ihnen gelingt, zu beten und da zu sein für den sie begleiten, dass er jederzeit sich ihnen zuwenden kann, dass er jederzeit auch mit ihnen wieder Blickkontakt oder Redekontakt aufnehmen kann. Und Sie geben dann, wenn er sich Ihnen zuwendet, geben Sie ihm einfach auch Zuwendung. Sie geben ihm Nähe, Sie halten ihn, Sie trösten ihn, Sie sprechen ihm Mut zu, Sie fragen ihn, ob er was braucht. Das ist nämlich dann der richtige Zeitpunkt. Weil zuerst weint er, dann ist er im inneren Dialog und erst dann wendet er sich ihnen zu. Und erst dann ist es adäquat und stimmig, den zu trösten, den Trauernden. Vorher wäre es zu früh. Vorher wäre er auch überfordert, der Trauernde. Für Sie ist es vielleicht schwer als Begleiter, weil Sie schon viel schneller alles wieder gut machen wollen und weil Sie schon viel schneller so Sehnsucht haben, dass sich alles wieder beruhigt und dass alles wieder gut wird. Aber das ist eben auch eine wichtige Botschaft, die ich Ihnen mitgeben möchte. Es wird nicht irdisch gut, sondern es wird himmlisch gut. Es wird himmlisch noch viel, viel besser als gut. Also Sie können auch selber durch die Begleitung des Sterbenden tiefer in den Glauben hineinwachsen und tiefer das Vertrauen lernen. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie durch die Begleitung von Sterbenden, was man übrigens auch ehrenamtlich machen kann, kann man auch Ausbildungen machen über zum Beispiel Palliativteams, mobile, ist was sehr, eine sehr, sehr kostbare, sehr wertvolle Arbeit, kann man noch viel tiefer im Glauben hineinwachsen und viel, viel Gutes tun, sowohl den Sterbenden als auch den überforderten Angehörigen oft. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie, wenn Sie in der Situation sind, auch sich bei Jesus bergen können und bei der Mutter Gottes, so wie der heilige Josef es getan hat. Alles Gute Ihnen, viel Kraft und freue mich auf ein Wiederhören.
Vielen Dank, Herr Dr. Pichler, für diese Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, eine CD dieser Sendung können Sie bei uns im Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72. In wenigen Tagen finden Sie diese Sendung auch auf unserer Website www.radiomaria.at unter der Rubrik Radiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Polakowitsch.